Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velohome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich für einen, ja, wir wissen es noch nicht genau, für ein Velo-Race, für ein Velo-Kultur, für beides, für nacheinander. Mal schauen, was heute, was die bunte Wundertüte Podcast hier heute bringt. Guten Abend nach München. Hallo, Thomas.
Hallo, schönen guten Abend nach Köln.
Habe ich dich gar nicht gefragt in unserem Vorgespräch. Sieht es bei euch auch so schön blauer Himmel aus?
Nö, so ziemlich wolkig und heute hat es die ganze Zeit Schauer gegeben.
Ach, ihr Pechvögel. Yes. Ich habe jetzt mein Schreibtisch hier umstellen müssen und jetzt kann ich nicht mehr so schön aus dem Fenster gucken wie vorher. Muss ich mir mal ein bisschen rumdrehen. Aber da sieht es sehr schön. Ich finde auch, dass seit so wenig Flieger auf dem Himmel hier, also himmelig unterwegs sind, die Chemtrails sind viel weniger geworden. Mir geht's viel besser. Also, das der Niederschlag lässt nach. Obwohl bei euch, wenn da schon wieder ein Niederschlag ist, heieiei, ob das alles gut geht. So, also, wir Tag 523 unseres Corona-Tagebuchs hier, liebes Tagebuch, heute trage ich einen Podcast mit Thomas und ich freue mich drauf. Wir haben schon so eine kleine Übersicht hier an Themen. Wir haben uns vorher überlegt, ob wir ein Kultur- oder Race machen. Das gucken wir jetzt mal, wie lange es dann auch wird mit den einzelnen Punkten, die wir hier haben. Und du hast hier uns aber was Schönes zusammengestellt. Schauen wir einfach mal rein. Als erstes Platz Stress bei Ineos wegen Froome. Das hatte sogar ich mitbekommen, dass man ja das gegebenenfalls ja schon überlegt, wo er hinfahren soll. Also mit wem er wohin fahren soll. Also, ne? Also welches Team er fahren soll.
Ja, Chris Froome ist sauer, so ein bisschen auf die Mannschaft, weil sie sich nicht klar zu ihm als alleinigen Tour de France Kapitän bekannt haben. Hintergrund dazu ist ein Interview, was Egan Bernal gegeben hat bei Eurosport, wo er gesagt hat, er wird sich so sinngemäß nicht mehr für Froome und Thomas vor den Karren spannen lassen. Und das hat natürlich den Herrn Froome wahrscheinlich ein bisschen verärgert. Daraufhin hat der gewartet, dass das Team das richtig stellt, haben sie nicht getan. Und ja, daraufhin kamen dann die Gerüchte auf, dass er doch die Mannschaft verlassen könnte.
Mehrere Fragen, die sich mir da gestellt haben. Punkt A. Welches Team kann in der jetzigen Situation das Gehalt eines Froomes einfach mal so auf den Tisch legen? Also wer hat das Budget? Jetzt, wo auch jeder wahrscheinlich innerhalb dieser Saison sich überlegt, na, wie sieht's mit Sponsoren aus und so weiter. Ne? Also das wird schon mal schwierig. Also Gerüchte hat man da ja gehört, von wegen, dass es im Nahen Osten immer Geld gibt.
Auch Movistar beispielsweise.
Ja, das wäre die größte, das fände ich so lustig. Da würde ich mich so
schlagen. Also der, wie heißt der, José Joaquín Rojas hat schon getwittert und ihm das versucht schmackhaft zu machen, dass es in Spanien sehr gutes Essen gibt und dass die Presse gut ist.
Ja, das mit den Spaniern habe ich nicht mitbekommen, muss ich gestehen. Ich habe das nur von Team Bahrain Merida oder Bahrain McLaren ja jetzt mitbekommen. Lassen das die Regularien denn jetzt zu eigentlich, so ein Wechselinhalt? Also ich kann mich nicht mehr außer Rohan Dennis regelmäßige Abgänge nicht erinnern.
Genau, das gab es schon öfter auch, dass Fahrer innerhalb der Saison gewechselt sind und du darfst ab dem 1.8. Darfst du innerhalb der Saison auch die Mannschaft wechseln, theoretisch.
Also insofern ist das jetzt dann auch das erste Mal die Möglichkeit, dass man für ein Team in einem Trikot ein Rennen bestreiten kann und gleichzeitig die Tour in einem anderen Trikot.
Das ist halt das Prekäre an dieser Saison, wenn die Tour de France geplant, wie geplant Ende August anfängt, dann kannst du in diesem Jahr sozusagen ein Rennen, ja, beziehungsweise du kannst halt die Tour für ein anderes Team noch bestreiten, theoretisch. Mhm.
Ja, das ist einiges an Zündstoff. Was glaubst du? Also ich glaube, wir beleuchten das mal aus drei Perspektiven. Perspektive vier, wobei die eine relativ unspannend wird. Team Ineos, Team Bernal, also Bernal als Fahrer, vielleicht noch Thomas und Froome. Fangen wir mal mit Froome an.
Ja, bei dem geht's ja auch darum, dass sein Vertrag am Ende dieser Saison ausläuft, sowieso. Und er hat da scheinbar auch noch kein konkretes Angebot von Ineos zum Weitermachen bekommen hat. Und deshalb natürlich auch, ja, denke ich, ist das Ganze so ein bisschen vom Berater vielleicht lanciert worden, um dem Team auf gut Deutsch gesagt ein bisschen Feuer unter dem Hintern zu machen.
Ja, aber okay, wenn das jetzt initiiert ist vom Ratgeber, dann ist das nochmal was Besonderes. Aber glaubst du, dass er gerade in der Position ist, großartig solche Ansprüche zu stellen, frage ich mich. Weil ich meine, das letzte Rennen ist jetzt eine Zeit lang her, ne? Und wie ist um seinen Fitness, also würdest du ein Fahrer, der so lange jetzt nichts von sich hat ja blicken lassen oder kein Zeichen setzen konnte, würdest du denn jetzt, also als Teamleiter wäre es ja schon fast sträflich, dem jetzt zu sagen, hier Freifahrtschein, egal wie viel Tour de France du gewonnen hast, die letzten paar Monate lassen wir mal außen vor, ne, die zählen nicht, hier, let's go. Ich finde, das ist ein bisschen, wie soll man sagen, weit aus dem Fenster gelehnt vom Herr, von dem Herrn Froome.
Naja, also was die Tour de France erstmal angeht, haben sie natürlich mit Egan Bernal einen sehr sicheren Wert, weil der jetzt bewiesen hat, dass er dreiwöchige Landesrundfahrten gewinnen kann. Mhm. Das ist das eine. Und ja, zum anderen, wie du schon gesagt hast, Froome ist natürlich jetzt die letzten Monate, sagen wir mal, eine überschaubare Anzahl von Rennen gefahren und hat er auch nicht sehr gut abgeschnitten. Klar, nach der Verletzung muss er erstmal wieder zurückkommen und die Frage ist halt, ob er nochmal auf das Niveau zurückkommt. Und klar, wenn ich Team Ineos wäre, würde ich auch erstmal sagen, wir setzen auf Bernal als Kapitän, beziehungsweise nehmen Froome dann vielleicht mit und gucken, wie es dann im Rennen läuft und lassen die Straße entscheiden.
Ja, auf jeden Fall. Also weil, ne, gehen wir jetzt mal das letzte Rennen, wo er, sag ich mal, ja, Dritter bei der Tour 18. Ne? Gut, das war eindeutig. Gewonnen den Giro, aber 2019 waren da jetzt keine Ergebnisse, die man in irgendeiner Art und Weise für sich in die Waagschale werfen kann. Und 2020 bis jetzt nun mal de facto auch nicht. Ne? Also ich finde, er ruht sich da sehr auf so alten Lorbeeren aus. Und ich mochte ja, eigentlich hatte ich ja durchaus Sympathien immer, vielleicht nicht unter ästhetischen Gesichtspunkten für seinen Fahrstil, aber zumindest für den Flug. Aber ich finde, da spielt er mit dem Feuer, was er gegebenenfalls selber nicht mehr löschen kann. Also ich glaube, dass ich meine, da hätte er besser
mal... Kann halt noch jetzt einen guten Push geben, vielleicht für die Vertragsverhandlung, kann aber genauso gut sein, dass das ja eher nach hinten losgeht, wenn man vielleicht bei Ineos, die empfindlich reagieren und sowieso schon versucht haben, so ein bisschen den Froome da aus der Hintertür rauszuschieben, ja, um langfristig vielleicht mit Leuten wie Bernal, Sivakov oder auch Carapaz und Thomas zu planen.
Also ich glaube auch, da hat er, also wenn das wirklich, was jetzt so wie du sagst, auch ja völlig plausibel klingt, wenn das wirklich von seinem Berater gekommen ist, dann hätte er sich mal vielleicht einen besseren Berater zulegen können, weil das ist meiner Meinung nach ein Eigentor. Thomas, Perspektive Thomas, eigentlich Beste, was ihm passieren konnte, oder? Hat er sich da irgendwie geäußert? Ich habe davon nichts gelesen. Also
nee, der hält sich da zurück. Also clever. Momentan ist es so, dass sich quasi Bernal und Froome da so ein bisschen gegenseitig den schwarzen Peter im Team zuschieben. Aber Geraint Thomas hält sich da raus. Aber die Frage ist halt, wie wollen die das bei der Tour de France angehen? Sollen da alle drei am Start stehen? Und wenn, wie ist dann da die Hackordnung?
Ja, das so wäre auf jeden Fall mein Interesse. Also stelle ich mir spannend vor, zumindestens, ne? Also dann vielleicht noch so ein Carapaz dabei, der dann, ich finde, ne, das Ganze nach vorne wegfährt und anführt.
Na, der wird den Giro fahren, das steht okay, schon relativ sicher fest. Und die andere Möglichkeit wäre ja noch so, was viele jetzt so als Gedankenspiel haben, dass man Froome so ein bisschen vertröstet mit dem Giro und der Vuelta, aber darauf wird er sich natürlich nicht einlassen.
Nee, also wer mit 35, der will ja diesen Toursieg noch unbedingt haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass der und Rohan Dennis dann auf einem Zimmer ein bisschen die Stinkstiefel spielen können. Ne? Das ein bisschen Stimmung in der Bude. Ja, aber ich finde es, also ne, das Tun von Thomas relativ clever, so einfach Klappe halten, nicht mitmachen, lass die sich mal ausdenken. Und aus Sicht des Bernal finde ich auch, also gefällt mir ehrlich gesagt nicht so sehr. Also ich finde, für so einen jungen Fahrer da mal mit 23 Klappe halten, einfach mal gucken lassen, ein bisschen hinten anstehen, weiß ich auch nicht, ob er sich, also er hat bei mir damit auch nicht unbedingt Sympathien gewonnen. Er ist natürlich der Titelverteidiger, ne? Und sagt dann, hat auch zu Recht gewisse Ansprüche. Aber ich glaube, selbst mit dem, was er da schon an Siegen eingefahren hat, mit den 23 Jahren da noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, die ruhig zu machen. Es sind schon andere nach einem Toursieg schon nicht mehr wiedergekommen, auch deutsche Fahrer. Ein Toursieg ist schon sehr, sehr viel und das, was er 2019 auch hingelegt hat, schon sehr viel. Aber hat mir auch nicht gefallen, muss ich sagen.
Aber auf der anderen Seite ist natürlich dann auch schwierig für das Ineos zu sagen, nein, Chris Froome kommt nicht mit zu Tour de France, weil es eigentlich ja auf der anderen Seite auch sogar vom Veranstalter das Aushängeschild der ganzen Veranstaltung ist. Also die könnten den, also wenn es so einigermaßen die Leistungsdaten hergeben, können die den natürlich nicht zu Hause lassen.
Nee, das geht auch nicht. Und Bernal hat natürlich noch den Vorteil, dass er jetzt noch ein paar Jahre schon seinen Vertrag hat, ne, dementsprechend da auf der sicheren Seite ist. Muss man gucken. Ja, und das Team Ineos.
In der Vergangenheit haben sie es ja immer geschafft, bei Team Ineos bzw. Team Sky damals auch das Ganze zu moderieren. Sei es zwischen Froome und Thomas gewesen oder auch zwischen Froome und Wiggins, hat man das immer irgendwie geschafft, die alle da wieder in ein Boot zu holen. Aber in diesem Jahr, so wie sich das jetzt gestaltet bislang, ja, da kann es eigentlich für den neutralen Zuschauer nur schön werden, weil es könnte so ein bisschen dieses, was wir letztes Mal hatten bei Slaying the Badger, La Vie Claire Reloaded werden.
Ja. Was ich mir gedacht habe dann, als ich das so gehört habe, vielleicht, dass, also diese Theorie ist jetzt wirkt ein bisschen esoterisch und obskur. Es war ja bis jetzt auch immer ein Team, welches aus britisch geprägten Kapitänen bestand. Also Wiggins, Froome, Thomas, all das waren ja britische Fahrer sozusagen. Ne? Vielleicht ist es auch eine Mentalitätsgeschichte, dass der Kolumbianer Bernal dann einfach da, ich will nicht sagen, sich wie der Elefant im Porzellanladen verhält, ne? Aber einfach nicht das Understatement oder nicht die britische Zurückhaltung oder wie auch immer an den Tag legt jetzt, nachdem er da mal gesiegt hat. Was heißt mal gesiegt hat, ne? Also er hat die Tour de France gewonnen, das muss man auch sagen. Na, aber vielleicht ist das auch so ein ganz kleiner Bestandteil des Ganzen, dass sich das jetzt vielleicht nicht so leicht wegmoderieren lässt, wie es bisher der Fall war. Bin ich gespannt, ob das auch ein Teil des Ganzen ist. Ich sehe gerade, Bernal war noch nicht, hat er seinen ersten Geburtstag gefeiert, als Jan Ullrich die Tour gewonnen hat. Gott, sind wir alt.
Man sieht aber auch daran, also wie das Team jetzt aufgestellt und ausgerichtet ist, dass Team Ineos nicht mehr das Empire ist. Nee. Also die sind viel internationaler geworden und klar, Südamerika ist eigentlich noch ein größerer Markt für so ein Unternehmen wie Ineos, wie eigentlich Großbritannien, wo sowieso schon die Hälfte der Erde unterhöhlt ist.
Ja, das stimmt schon. Ja, ich bin gespannt. Also
aber wie gesagt, wenn die alle drei zur Tour fahren, dann wird das schon, also das kann im Prinzip eigentlich gar nicht gut gehen.
Das haben wir aber auch schon andere Male gesagt, finde ich. Also ne, uns hat ja das Team Ineos in der Hinsicht schon des Öfteren überrascht. Vielleicht ist das jetzt wieder so eine Geschichte, ne? Vielleicht kriegen die es wie auch immer irgendwie hin. Ich will es gar nicht ausschließen, ne? Einerseits wünscht man sich, also was heißt wünscht man sich, ne? Diesen Entertainment-Faktor würden wir jetzt nicht sagen, nee, komm, Friede, Freude, Eierkuchen, ne? Unter Entertainment-Charakter, vor allen Dingen, wenn man nicht nur mit diesem Team sympathisiert, natürlich gerne, ne? Aber
wenn man jetzt auch nochmal die Tour de France von diesem Jahr hernimmt, ist es ja so ein bisschen atypisch, dass dann auch schon relativ früh die Berge kommen und da kannst du halt nicht dann lange noch Fahrer zurückhalten. Da müssen sich dann irgendwelche aufopfern.
Ja. Ja, und vor allen Dingen muss dann auch relativ klar, also dann müssen die drei ja quasi schon, wobei ich immer noch denke, Thomas ist so ein zurückhaltender Typ eher, ne, die müssen ja eigentlich im Prinzip ab Tag 1 mit den Messern zwischen den Zähnen untereinander da rumfahren. Und was ich auch eigentlich gehört das eher in die nächste Sendung, also in den nächsten Kultur, nicht in diesen Kultur, geht da um eine Geschichte von Team US Postal damals, als das US Postal Team als Armstrong zurückkam, 98 war das, ne, glaube ich, ja, 98, dass es in diesem Team gab es dann ja auch schon die Fraktion, ne? Also die Fraktion um Armstrong mit Hinkepie und seinen ganzen alten Kumpanen sozusagen und die Fraktion der anderen, nenne ich es mal. Und da ist natürlich dann auch, kann man gespannt sein oder muss ich mal anschauen, wie ist das Team zusammengestellt, was dann die Neos zur Tour schickt.
Das war ja genauso wie bei Astana 2009 im Prinzip, ja, wo die fast alle ja auf der Seite von Armstrong waren, nur zwei, drei Leute Contador geholfen haben.
Ja, genau. Und da war es halt so, dass sie auch im Training US Postal, ne, da wurde dann von der Teamleitung gesagt, alles klar, da hinten fahren wir links, und Armstrong so, nee, kein Bock, wir fahren rechts. Und dann standen die Fahrer da, was machen wir jetzt? Und das wurde zwei, dreimal gemacht und dann ging es nach rechts nur noch. Also immer dahin, wo Armstrong hin wollte.
Ja. Nette Randgeschichte vielleicht noch zum Thema Chris Froome, um das abzurunden. Er hatte ja jetzt Geburtstag und da hat ihm sogar Bradley Wiggins auf Twitter gratuliert.
Ja.
Und da noch wiederum eine Randgeschichte. Bradley Wiggins hat sich von seiner Frau getrennt. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit der Frau von Chris Froome zu tun hat, aber ja.
Wie, du meinst, der Wiggins macht jetzt die Frau von Froome an?
Nee, die haben sich doch früher terrorisiert.
Ja, ja, das erinnere ich noch. Das stimmt. Ja, also ich bin, also Gossip ist ja nicht meins, ne? Also, aber Also, aber das übrigens nicht von so einer, ich wusste nicht mehr, dass er verheiratet ist. Also, wenn ich ehrlich sein darf, da bin ich nicht, da war ich nicht so drin.
Aber vom ersten Eindruck her ist es eher so einer, um den man sich dann Sorgen machen muss.
Bitte, nochmal?
Vom ersten Eindruck her, wenn ich ihn jetzt auch nicht persönlich kenne, ist es eher jemand, um den man sich dann Sorgen machen muss.
Um Wiggins? Mhm. Wieso muss man sich Sorgen? Meinst du, der dreht jetzt die Partyknopf auf 11?
Ich weiß nicht, ja, könnte sein.
Ja, für mich wirkt der, für mich ist er manchmal der, wie soll ich sagen, der Wiggins sieht manchmal aus wie der dritte von den Gallagher-Brüdern, obwohl die sind ja schon zu dritt, also der vierte Gallagher-Brüder. Vielleicht ist das dann, vielleicht ist das ja, sollte der mal unterkommen, aber die sind ja auch gut dabei, sich via Twitter zu beschimpfen. Insofern, ja, alles gut. Solange der jetzt nicht noch aus der Kiste kommt und auch noch mitfahren möchte, aber ich glaube, dem geht es gut genug und er hat ein gutes Leben dabei, Eurosport und wo er sonst noch alles unterwegs ist. Sind wir mal gespannt. Also ich freue mich, also ich hoffe noch, dass, ich habe ja immer noch so ein bisschen die Befürchtung, die Sorge, nicht, dass uns nochmal so eine zweite Corona-Welle irgendwie ereilt und dann doch alles, was wir uns jetzt hier schon überlegt haben und was auch die UCI sich im Rennplan überlegt hat, wieder über den Haufen geworden werden muss. Das wäre jetzt.
Klar, das kann man nie voraussagen, also ja, da nee, haben wir keine Glaskugel für.
Leider nicht, aber was soll's. Dann hoffen wir mal das Beste, weil was, mit was anderem können wir nicht hoffen. Apropos UCI, die arbeitet jetzt an einem Gesundheitsprotokoll und da wird dann wohl mal wieder so etwas wie damals der Hämatokritwert von 50 wurde festgelegt mal, und dann gab es ja diesen Blutpass, der dann eingeführt werden sollte. Und ja, jetzt gibt es dann ärztliche Untersuchungen statt Check-ups, steht es in der Überschrift. Was muss man sich da genau darunter vorstellen?
Ja, im Prinzip sind das so, also die regulären Sicherheitsbedingungen, die man jetzt vielleicht auch schon vom eigenen Büro her kennt, dass da Fieber gemessen wird und ja, dass dann halt auch öfter mal gewisse Funktionen getestet werden, wie zum Beispiel das Herz oder die Lunge, und natürlich die Fahrer auf das Virus getestet werden sollen.
Also es geht jetzt natürlich dann konkret um jetzt erstmal die Maßnahmen für diese Saison bezüglich der gesundheitlichen Kontrolle. Bei euch wird das Fieber gemessen, hast du mal erzählt, ne? Glaube ich.
Mhm. Krass. Genau.
Ja, ich hätte das eigentlich auch gar nicht. Aber ich hätte gern so ein, vielleicht hat so ein Hörer das ja und will es mir schenken, so ein Fieberthermometer für an die Stirn zu halten, weißt du, wo du so jeden Tag einfach nur kurz deine Fieber misst. Da hätte ich Spaß dran. Aber, ach, ist alles so teuer. Wie wird das gemacht? Du musst hier Hose runter und
ich glaube, das ist ein anderer Verein, den du
machst. Ach so, nee. Ja, sind wir gespannt. Ne? Also ich glaube ja immer noch nicht, also was ich mich ja immer wundere, ich bin hier auf dem Weg nach Hause, fahre ich an so einem Fitnessstudio vorbei, dann denke ich mir auch immer, ey, Leute, A, schönes Wetter, und B, wenn ihr Gewichte stemmen wollt, was ich ja auch nachvollziehen kann vielleicht, nicht nachvollziehen, aber ne, zumindest akzeptieren oder ne, ist halt was anderes. Aber jetzt in so einem engen Raum, eng an eng zueinander stehen, Sport zu betreiben, schwer, schnell atmen und so weiter, also das ist ja auch nur meiner Meinung nach eine Frage der Zeit, bis da die ersten
Also ich bin jetzt kein Experte, aber so wie ich das jetzt bei den vielen Berichten auch ausgelesen habe, ist es ja häufig so, dass sich die Leute in geschlossenen Räumen viel mehr infizieren als im Freien. Deshalb sind ja auch beispielsweise Biergärten wieder geöffnet, aber drinnen dürfen die Leute halt noch nicht sitzen.
Ja, genau. Und deswegen kann ich das, dass ich jetzt in ein Fitnessstudio zu setzen, ist ungefähr das, also selbst wenn ich jetzt ein Fitnessfanatiker wäre, ich habe hier einen Nachbarn, ne, der hat sich jetzt in dieser Zeit einfach so mit, keine Ahnung, Langhantel, Kurzhantel, was weiß ich für Hanteln, im Keller eingerichtet und da macht er das jetzt auch, bevor er jetzt in ein Fitnessstudio geht. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also Fitnessstudio und Kirche sind für mich so die am wenigsten nachvollziehbare Orte. Aber ja, also ich halte das jetzt ne, beim bei Fußballern wird das, glaube ich, auch so gemacht, ne? Dass die werden ja auch jetzt regelmäßig getestet und alles Mögliche gemacht. Ja, ich finde das.
Aber bei diesem Gesundheitsprotokoll, jetzt ist es jetzt noch nicht so 100% detailliert veröffentlicht worden, wie das konkret aussieht, aber die Punkte, die da drin aufgeführt sind, alle sehr durchdacht und sinnvoll natürlich und gerade bei einer Sportart, bei Radsport, wo sowas wie Herz und Lunge natürlich sowieso schon sehr empfindlich belastet wird, gilt es da nochmal doppelt gut aufzupassen.
Ja, klar. Also ich hoffe, und vor allen Dingen, was ich auch noch finde, dass jetzt im Vergleich zu so Fußballspielern zum Beispiel auch, dass die halt auch weit durch die Welt reisen, ne? Heute in dem Land, morgen nochmal weiter. Ich meine, okay, ja, die fahren ja auch Europa.
Ist ja auch dann die Frage jetzt, wenn wir mal Richtung Tour de France blicken, da wurde jetzt auch bekannt beispielsweise, dass Kolumbien Ausreiseverbot bis 31. August hat. Stellt sich dann wiederum die Frage, ob es dann eine Sondergenehmigung für die ganzen Radfahrer gibt.
Ah, okay. Ja, aber warum soll es, also da bin ich jetzt, ich bin ja eher auf der vorsichtigen Seite, ne? Aber solange die dann einfach, wenn sie zurückkommen, sich 2 Wochen in Quarantäne begeben, sollte das ja eigentlich zumindest für den Anwendungsfall kein Problem
sein. Gab schon Leute, die gescherzt haben, dass sich Bernal jetzt auf einen Dampfer setzen soll.
Vielleicht ein Tretboot, dann hätte er noch einen Trainingseffekt nebenher. Ja, also wobei ich auch gehört habe mit Fliegern und so, das ist ja gar nicht so schlimm. Ich glaube, dass im Zweifel Ineos als Wirtschaftsunternehmen da so einen Druck machen wird, dass sie den ausreißen lassen. Das wäre ja schade, wenn, also es wäre schon traurig, wenn die Tour deswegen nicht stattfinden könnte. Aber
es gibt aber auch in Kolumbien beispielsweise unterschiedliche Regelungen, bis vor kurzem zumindest, dass manche Fahrer länger draußen trainieren dürfen und manche nur eine Stunde.
Wie kommt man an solche Informationen des kolumbianischen Gesundheitsamtes?
Nicht des Gesundheitsamtes, sondern Bernal hatte einfach eine Ausnahmegenehmigung von seinem lokalen Bürgermeister, der ihm erlaubt hat, eine Stunde länger zu trainieren.
Das ist ja lustig. Der Bürgermeister hat hier so ein Schreiben ins Pausenheft geschrieben, in sein Bonusheftchen. Ja, heute darfst du 3 Stunden trainieren, morgen 4.
Das, genau, ja.
Ich stelle mir gerade vor, wie Söder den Profis vom FC Bayern München im Umkleideraum auch alle so einen Aufkleber auf den Spind. Du 2, du 3, du 3, du 4 und du gar nicht. Ja, ich hoffe einfach nur, dass wenn schon die Tour stattfinden kann und wenn es unter richtigen Bedingungen stattfinden kann, im Sinne von 3 Wochen mit Zuschauern oder ohne, aber zumindest alle mit dem gleichen Trainingsstand ungefähr oder mit einem bestmöglich gleichen Trainingsstand, dass da nicht jetzt so etwas noch das irgendwie findet. Kann ich mir auch schwer vorstellen, dass die das, also aber ich glaube, wenn in Kolumbien Bernal nicht ausreißen darf, um den Toursieg zu verteidigen, dann brennt doch auch das Land.
Das ist richtig, ja, aber der Chris hat es neulich mal so treffend geschrieben, Sportarten wie Fußball leben von den Zuschauern, der Radsport lebt von der Leistung.
Das ist genauso beschreibend wie mit einem Seitenhieb, ne? Also, ja, aber auch das, ne? Wir wissen es nicht. Also, wir wissen noch nicht genau, wie es aussieht, wenn kein Zuschauer mehr am Rand steht, oben bei einer Bergankunft, ne?
Vielleicht gab es schon oft genug.
Ja, aber also die ganze Tour ohne Zuschauer, stell dir mal Champs-Élysées ohne Zuschauer vor. Das möchte ich mir jetzt auch nicht.
Es gibt ja auch schon Bestrebungen oder Gerüchte, falls die WM in der Schweiz nicht stattfinden kann, dass sie in die Wüste nach Katar, glaube ich, verlegt wird wieder.
Okay.
Da wäre zumindest die Gefahr nicht gegeben, dass da irgendwelche Zuschauer sind.
Aber ist das denn so, dass beim Fußball, wir reden viel zu viel über Fußball heute, aber vielleicht im Vergleich dazu, dass das so sehr von den Emotionen der Fans lebt? Ich weiß es nicht. Also.
Ja, aber ich finde es schon sehr treffend, weil Radsport extrem durch die körperliche Leistung beeindruckt.
Aber mich beeindruckt doch bei dem Fußballspiel nichts, ob da Zuschauer sind oder nicht. Das ist mir dann auch wunderbar. Stimmt, vielleicht bin ich da nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Also wenn der Chris das gesagt hat, der so viel Quatsch, den er manchmal erzählt, aber manchmal liegt er ja auch richtig. Es klingt zumindest sehr klug. Das muss man ihm lassen. Da kann man nichts gegen sagen. Apropos klug. Wie klug sind denn so die einzelnen Rennkalender? Du hast jetzt hier einen Artikel rausgeschrieben für uns, wer was so macht, beziehungsweise zumindest schon mal, dass Nibali sich eindeutig pro Giro positioniert hat.
Ja, also ich denke, das Ganze wird natürlich in diesem Jahr auch stark national fokussiert sein. Sprich, die Italiener wollen natürlich versuchen, ihr Rennen zu fördern, also den Giro. Ja. Und dementsprechend auch, da sich das ja mit der Vuelta überschneidet, wird es auch viele geben, Spanier, die halt dann bei der Vuelta lieber fahren als beim Giro. Und dementsprechend wird man dann auch, ja, da ein national stärker ausgeprägtes Fahrerfeld sehen. Und beim Giro haben wir jetzt bislang so Leute, die da ihr Rennprogramm bekannt gegeben haben, wie Carapaz, Nibali oder Vogelsang. Und dafür schickt Team Trek beispielsweise Richie Porte und Bauke Mollema zur Tour de France. Hm.
Vielleicht auch kurz dazu, ne? Also Vincenzo Nibalis ganzer Schedule sozusagen, ne? Also fängt an am 1. August an mit, also was er vorher macht, er wird ja vorher wahrscheinlich nicht nur Eis essen, aber Strade Bianchi, dann Lombardei, Mailand San Remo, Tirreno Adriatico, Weltmeisterschaft und den Giro. Was jetzt auch, also klingt blöd, aber ne, unter so Umweltaspekten ist das doch gar nicht so schlecht. Ne? Die reisen gar nicht so viel durch die Gegend, weniger Umweltgifte, ne, hier so Emissionen dadurch, dass die alle schön in ihren Ländern im Ländchen bleiben. Hat auch was für sich alles.
Ja, also die haben, also der beispielsweise hat ein rein italienisches Rennprogramm bis auf die WM. Mhm. Und klar, im Hinblick auf den Giro d'Italia ist es sinnvoll, das so zu bestreiten, weil wie gesagt, die Tour de France und den Giro, da ist ganz wenig Abstand dazwischen, das wirst du beides nicht in diesem Jahr kombinieren können, Tour und Vuelta vielleicht schon, aber der Nachteil ist halt, wenn du den Giro fährst und dich darauf fokussierst, kannst du auch beispielsweise Lüttich-Bastogne-Lüttich nicht fahren, weil es sich auch mit dem Giro d'Italia überschneidet und ja, schwierig da noch irgendwie ein zweites Highlight dann in diesem kompakten Rennkalender rauszugreifen. Auf der anderen Seite natürlich der Vorteil, es werden sich dann weniger Leute vielleicht auf den Giro fokussieren, sondern die Verdichtung wird noch stärker auf die Tour de France geballt sein und dann hast du natürlich dementsprechend ja nicht so viel Konkurrenz.
Andererseits dann auch natürlich wieder immer die ewige Diskussion, die dann später kommen sind, was ist dieser Sieg dann auch wirklich wert, ne? Wenn nur Nibali gegen Leute fährt, die aus der zweiten Reihe kommen. Oder
auf der anderen Seite haben wir natürlich dann wieder so ein Team wie Ineos, die dann sagen können, gut, wir schicken zwar Froome, Thomas und Bernal zur Tour, aber wir haben dann immer noch Carapaz, Sivakov und Geo Gegenhardt beispielsweise, die wir zum Giro schicken.
Ja, genau. Ja, aber dann hast du es halt vielleicht nur mit zwei oder drei ernstzunehmenden Gegnern zu tun und jetzt nicht mit einer Armada von, weiß ich nicht, 5, 6, 7, Entschuldigung, auf die du dich konzentrieren musst. Ne? Das ist natürlich immer dann nochmal eine andere Nummer.
Aber ich würde mich persönlich natürlich darüber freuen, wenn es da so ein bisschen so dieses Duell nochmal geben würde, was beim letzten Giro schon gab, Carapaz und Nibali im Zweikampf.
Ja, wann hat er denn die 16 und 13 hatte Nibali gewonnen. Was ist denn mit, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen. Wird der nochmal zurückkommen?
Fabio Aru?
Ja, genau. Danke. Du kannst mir mittlerweile ganze Gedanken lesen.
Noch eine ganz lustige Geschichte dazu. Es gab neulich eine Meldung, das hatte irgendjemand geleakt oder so ein Artikel, so eine Übersicht habe ich gesehen. Wie viel verdienen die Topstars im Rad?
Ja, genau, das habe ich auch gesehen.
Und da war irgendwie Fabio Aru immer noch so an 5. oder 6. Stelle mit 2 Millionen und ein paar Zerquetschten im Jahr. Und dafür, für die, also eigentlich im Prinzip, ja, geringe Leistung, die er erbracht hat, ist das schon ein unverschämter Vertrag. Auf der anderen Seite muss man sagen, sein Berater hat da super Arbeit gemacht. ihm das Ding auszuhandeln.
Absolut. Und wenn er vielleicht, ne, ich habe mir gerade aufgerufen, wenn er vielleicht 2018 einen Dreijahresvertrag abgeschlossen hat, ne? Also die Jahre 15, 16, 17 waren richtig gut. Und danach hat er sich halt dann in die Hängematte gelegt. Und mein Gott, ne? Also man muss es mal andersrum sehen. Der Berater hat alles gut gemacht. Er hat drei gute Jahre gehabt oder zumindest zwei gute und dann ein mittelmäßiges dazwischen. Und da dann das Bestmögliche rausgeholt. Also man muss auch mal sagen, clever gemacht, Fabio Aru. Ne? Das kann man ja auch mal mit irgendwie Anerkennung so sagen.
Ne? Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass er immer mit Erkrankungen und Verletzungen viel zu kämpfen gehabt hat. Und daher muss man das auch ein bisschen in die Bewertung mit einfließen lassen. Aber die trainieren sogar beide zusammen. Momentan Nibali und Aru wohnen ja beide in Lugano. Und sie sind beispielsweise, habe ich jetzt bei Strava gesehen, gestern war das, 240 Kilometer über Gotthard, Lugmania-Pass gefahren und ja, da hatte ich das nur zufällig gesehen, weil das irgendwie so zwei oder drei Leute sind dann noch in dieser Gruppe, in dieser Trainingsgruppe mitgerollt, einfach so Hobbyfahrer und die haben sich dann erst abgefreut.
Ja, das glaube ich. Aber selbst wenn, nochmal darauf zurückzukommen, ne, selbst wenn er einfach auch oft Pech gehabt hat mit Krankheiten, umso erstaunlicher noch oder umso noch respektabel ist nicht das richtige Wort, aber umso, wenn man ihn mag, umso schöner, ne, dass er dann trotzdem trotz dieser vielen Krankheiten und da zumindest.
Aus deren Teamsicht, also Team UAE, würde ich sagen, dass die, denke ich mal, Fabio Aru auf jeden Fall zum Giro d'Italia schicken und dann sehen, ja, ob man Pogacar schon zur Tour schickt. Oder was natürlich eine große Chance wäre, dass er die Vuelta vielleicht auch gewinnen könnte sogar.
Ich guck gerade mal, wer da noch so bei den, ja. Ja, die werden ihn auf jeden Fall nicht als Helfer dann noch mitnehmen, ne, zum Giro. Das wäre, also das ist halt auch für solche Fahrer jetzt ein gutes Jahr, wo man dann sagt, okay, ne, hier kann man mal austesten, mal ausprobieren, nicht ganz so stark, ja, Vuelta. Also ich würde Pogacar die Vuelta gewinnen lassen, glaube ich.
Ja, also zumal es nicht so ein Haifischbecken wie die Tour de France ist, für einen jungen Fahrer da vielleicht noch leichter, sich da zurechtzufinden. Bei der Tour ist es dann doch mit der Hektik in der ersten Woche, was in diesem Jahr vielleicht nicht so extrem sein wird, aber ist dann doch nochmal eine ganz andere Hausnummer als jede andere Grand Tour.
Ja, ja, auf jeden Fall. Dann würde ich jetzt im ersten Moment zumindest für vernünftig halten, ne? Und dann geben sie ihm noch so ein Henao dazu. So ein bisschen als Begleiter oder wen haben wir noch, so einen von den, die alten Hasen, ne, so einen Rui Costa mit aufs Zimmer geben und genau noch als Kapitän de la Route oder sowas, dann haben die so ein Durchschnittsalter, was wieder der, obwohl die Vuelta ist meistens recht alt, ja, nicht, dass sie nicht zu jung werden da mit dem Pogacar. Jetzt habe ich nur komplett den Faden verloren, wie wir da hingekommen sind. Achso, Rennprogramm von Fabio Aru zu Pogacar, zu Nibali. Alles klar, wir haben den Weg wieder zurückgefunden. Was war denn dann sonst noch? Habe ich noch irgendwie was an Rennprogramm, was ich noch wissen müsste?
Beispielsweise Primoz Roglic hat jetzt nochmal bekräftigt, dass er auf jeden Fall die Tour de France fahren will. Also da wird, denke ich mal, in diesem Team bei dieser Dreierspitze mit Kruiswijk, Dumoulin und Roglic bleiben. Zu Dumoulin gibt es jetzt auch noch eine ganz interessante Geschichte. Der ist jetzt aus der MPCC, also dieser Mouvement pour un cyclisme crédible, also Vereinigung für einen glaubwürdigen Radsport, ausgetreten, weil er gesagt hat, das Verhalten von denen bei Paris-Nizza war zum einen unanständig, also das ging gar nicht, dass die da weitergefahren sind oder nichts dagegen unternommen haben, und zum anderen setzt ja, wie viele schon wissen, das Team Jumbo-Visma auch auf so Ketone, und die MPCC, die verbieten das nicht, aber die warnen zumindest davor, dass es noch nicht richtig erforscht ist und man da vorsichtig mit sein soll. Und das sind für ihn jetzt so zwei Gründe gewesen, warum er da ausgetreten ist. Ist für mich jetzt nicht so hundertprozentig nachvollziehbar, aber muss er selbst wissen.
Ja, aber dass diese Organisation ist ja auch ein zahnloser Tiger. Also da kann es ja, es hat jetzt für ihn ja keine Konsequenzen, dass er ausgetreten ist.
Ja, es kratzt nur etwas an seiner Reputation im schlimmsten Fall.
Ja, aber wenn du jetzt für ein Team fährst, was Mittel einsetzt, wovon die warnen, würde es meiner Meinung nach der Reputation genauso schaden, wenn er drin bleibt. Ne, weil die Glaubwürdigkeit ist dann für die Katz. Und ob denn, ne? Also.
Das ist richtig, es ist irgendwo ein Teufelskreis.
Ja, Es ist wie wenn du fein angezogen zum Nachhilfe, zum Nachsitzen kommst, ne? Bringt dann auch nichts mehr. Ist, ja. Für den Eimer dann. Naja. Aber ja, wird auch gespannt, ne? Also
für ihn, also für Tom Dumoulin ist natürlich jetzt ein Gewinner dieser ganzen Corona-Krise, weil er seine Verletzung da vielleicht mal richtig ausheilen lassen kann. Also diese Knieverletzung vom Giro im letzten Jahr, die ihn ja immer noch so zurückgeworfen hat, auch in diesem Jahr, und auch so beispielsweise ein Fahrer wie André Greipel ist ja ein Gewinner, wenn man es letzten Endes runterbricht, dieser ganzen Pause, weil der wäre ja eigentlich für die ganzen Klassiker ausgefallen.
Was ich gerade, ein Fahrer, den ich so gar nicht auf dem Schirm habe, obwohl er schon mal Zweiter letztes Jahr zumindest hier bei meinem Heimrennen war, der auch für das Team Jumbo fährt, ist Christoph Pfingsten. Also hatte ich so gar nicht, ne? Auch ein alter Bora-Hase sozusagen, ne? Von 2015 bis 2019, 4 Jahre bei Bora. Der jetzt auch zur Jumbo-Visma gewechselt ist und damit dabei ist. Ein Fahrer, den ich gar nicht so irgendwie mal, zweiter Mal beim Main-Franken-Tour im Gesamtklassement, schon ewig mit dabei, also 2006 Profi, aber für mich noch nie irgendwo so aufgetaucht.
Naja, zumeist in irgendwelchen Helferdiensten.
Ja, aber ne, sieht so ein bisschen aus, als könnte er bei der Sendung mit der Maus so einen Erklärbär machen. Also total sympathisch, ne? Aber irgendwie ein Fahrer, der mir noch nicht aufgefallen ist. Könnte auch im Supermarkt hier in der Kasse neben mir stehen und der wird mir nur auffallen.
Vielleicht sitzt er jetzt an einer Plauderkasse.
Wo, an einer?
Ach so, ja. Einer Plauderkasse bei Jumbo.
Ach, guck mal, was für ein Riesengag, den ich gemacht habe, ohne es wirklich zu, ne, ohne es geplant zu haben. Habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ach, und mal Vierter bei einer Tour, Giro-Etappe 2018. Kurios. Ja, was haben wir noch vom Race? Hast du noch irgendwas, was ich nicht mitgekriegt habe und was ich wissen müsste? Eigentlich nicht.
Nee.
Dann würde ich sagen, machen wir hier unsere kleine Zäsur. Ich guck mal, wie lange haben wir denn jetzt? Können wir doch eigentlich den Kultur hinten dranhängen, weil wir so schön plaudern gerade, oder? Nach 36 Minuten. Machen wir das. Also ab jetzt. Willkommen zu einer neuen Folge Velohome Kultur. Heute mit dem Thomas aus München und dem Christian aus Köln. Guten Abend. So, was du hast, wenn ich das richtig sehe, einen Film und ein Buch mitgebracht. Bin ich da korrekt informiert?
Ja.
Ja?
Zum Film kann ich noch nicht so viel sagen, zum Buch schon mehr.
Dann fang doch mit dem Film an und dann fange ich mit meinem Film, mache ich weiter und sag dann, warum ich nur diesen Film habe. Und dann machen wir das Buch, weil das ist ja auch der für mich emotionale Höhepunkt dann heute.
Ja, also der Film, der auch gerade wahrscheinlich über die Radsportbegrenzen hinaus in der Sportwelt in aller Munde ist, ist diese neue Dokumentation über Lance Armstrong. Es ist genauso ein Ding, wie wir das... wie ich das neulich schon mal vorgestellt habe, 30 for 30 von ESPN, wie es das schon über Greg LeMond gab, gibt es jetzt auch so eine zweiteilige Dokumentation über Lance Armstrong. Und der erste Teil dieser Dokumentation wurde gestern Abend bei ESPN ja ausgestrahlt und der zweite Teil kommt dann nächste Woche. Und da, ja gut, ist im Prinzip für mich so die Frage gewesen, was da jetzt Neues irgendwie ans Tageslicht gefördert wird, aber es ist im Prinzip nur irgendwo Bohren in einer alten Wunde.
Mhm. Kurz eine Frage vorab. Du hattest mir erklärt, dass ESPN ein amerikanischer Sportsender ist, dessen, den ich natürlich mit Eurosport verwechselt habe oder dachte, das ist irgendwie so das amerikanische Network von denen. Du sagtest, glaube ich, man kann sich da so in 3 Wochen, 4 Wochen oder Monats Probeabo holen. Ist das, ne? Also, dass ich mir.
Eine Woche Probeabo gibt es theoretisch.
Eine Woche Probeabo, okay. Und wenn ich es so machen würde, könnte ich jetzt auf den zweiten Teil der Doku warten und könnte dann den ersten Teil noch abrufen? Also.
Das ist die Frage. Okay. Mich selbst noch nicht herausgefunden.
Wir spulen jetzt eine Woche vor. Kann ich dann? Also, nein. Können wir nicht beantworten?
Ja, man kann es auf jeden Fall auch, glaube ich, streamen, wenn es ausgestrahlt wird. Und das müsste am 1. Juni der Fall sein, dass dieser zweite Teil der Dokumentation
ausgestrahlt. Also wird das eine knappe Kiste, wo ich mal wieder vergesse, irgendwas zu kündigen und dann ein Jahr $120 zahlen muss wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Bin ich noch ein bisschen vorsichtig und warte dann, was man in einschlägigen Kreisen dann dazu sagt, ob man die zwei hintereinander gucken kann. Also du hast jetzt den ersten Teil geguckt. Wie lange dauert so ein Völkchen?
Ich habe es ja noch nicht durchgeguckt.
Ach so, okay. Das heißt, inhaltlich können wir da auch noch nicht so groß zu sagen, aber ja.
Ja, wir können schon also so grob sagen, dass er zum Beispiel, was vielleicht für Radsport-Freaks oder Insider interessant ist, dass er auch so ein bisschen über das Training mit Dr. Ferrari erzählt und wie das überhaupt ist und was der vielleicht dann auch ein bisschen methodisch darauf eingeht, warum alle ja trotz seiner dunklen Vergangenheit immer noch von dem Typen schwärmen.
Hm. Ja, das ist wirklich ein Rätsel, ne? Also, ich weiß nicht, also ein Bekannter von mir meinte mal den schönen Spruch, wenn du dich mit Hunden schlafen legst, musst du dich nicht wundern, wenn du mit Läusen aufwachst. Und wenn du dich mit Dr. Ferrari in irgendeiner Form zur Zusammenarbeit bekennst, musst du dich nicht wundern, wenn dein Ruf einfach ruiniert ist. Und das kann ich noch so wenig nachvollziehen. Ich hätte mal gerne so eine Liste von Sportlern, so, also die ungelogene, die ungeschönte Liste von Sportlern, die mit Dottore Ferrari zusammengearbeitet haben.
Das würde aber ich mir in dem Zusammenhang ist ja auch wieder interessant, dass es jetzt vor kurzem auch ein Interview mit Rudi Pevenage veröffentlicht wurde, wo er gesagt hat, dass er weiß, dass Dr. Ferrari unter dem Codenamen Testarossa weiterhin auf Teneriffa arbeitet.
Aber ich muss mal sagen, ne, also egal wer ihm da seine Künstlernamen gibt, ne, ein Einfallsreichtum, da ist nicht so viel her damit, ne? Also der Testarossa arbeitet weiter. Da hätte er wenigstens mal so irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht. Wie heißt so ein Lada oder irgendwie sowas? Dr. Lada. Ich finde schöner, oder? Keine Ahnung. Oder
wobei das ja natürlich, also es hängt jetzt nicht mit dieser Dokumentation unmittelbar zusammen, aber in diesem ziemlich langes Interview von Rudi Pevenage bei Cycling News, wo er so ein bisschen über sein Buch gesprochen hat, wo halt hier in Deutschland nur dieses eine Zitat mit den Cola-Dosen und den doppelten Böden rausgegriffen wurde, versucht er das so ein bisschen richtig zu stellen und da schießt er halt auch so ein bisschen gegen Armstrong und sagt, der ist ja niemals nach Deutschland gekommen, um Jan Ulrich irgendwie zu helfen, sondern das ist alles nur eine PR-Geschichte gewesen.
Von Ulle hört man nichts mehr, ne? Fällt mir in dem Zusammenhang ein. Ich meine, ist ja gut so. Also ich bin sehr, sehr froh darum, dass man von ihm nichts mehr hört, weil in dem Zusammenhang...
Keine Nachrichten sind manchmal gute Nachrichten.
Ja, genau. Seltenst stimmte der Satz so sehr wie dort. Wenn man von ihm nichts hört, dann ist er meistens ganz gut. Soll ich mir schon zurücksetzen? Ja, ich kann mir... also ich kann mir das einerseits bei Armstrong kann ich mir alles immer vorstellen, dass es alles eine Show ist. Andererseits, ich möchte fast glauben, dass zumindest in diesem ganzen großen, sehr, sehr extrem kalten Herzen zumindest so ein ganz kleiner, warmer Sweet Spot ist vielleicht noch. Und er weiß, was er an Ulla auch hatte. Ohne den Gegner wäre er wahrscheinlich A, nicht zu seinen Leistungen so hoch gepusht worden und B, wäre das Ganze auch eine ganz öde Nummer geworden. Das ist ihm ja selber auch bewusst. Ne? Also bin ich sehr, sehr sicher von überzeugt. Klar.
Nur mit Eskatin und Zülle wäre es langweilig geworden.
Ja, genau. Also da hätte er wahrscheinlich auch keinen Bock drauf gehabt. Und man wird ja auch dann, ein gutes Pferd springt ja nur so hoch, wie es muss, und dann wäre er wahrscheinlich nicht so hoch gesprungen. Ja, also versucht, wenn ihr das schauen möchtet, ne, gerade die Empfehlung ESPN heißt der Sender, dort kann man das schauen, Probewoche, also ohne Garantie, ne, wir sind hier keine Experten für Streamingdienste und so weiter, eine Woche wohl ein Probeabo möglich und wenn wer es hinbekommen hat, das innerhalb von einer Woche sich beides anzuschauen, dann möge er mal kurz Bescheid geben. Wenn
sich US-Sport interessiert, wird so schon haben.
Ja, dass ich mir jetzt ja wieder diese Michael Jordan Doku angucke, ne, das ist jetzt so das erste. Aber ich habe einen guten Kumpel, der ist sehr an US-Sport interessiert. Vielleicht frage ich den mal, ob der da so ein Abo hat. Das kann man ja vielleicht auch mal, kann der mal hier jetzt eine Woche einziehen und hier bei mir im Fernsehen gucken, vielleicht. Kann ja mal machen, Urlaub von der Familie oder so, ne, wenn das mit Corona jetzt wieder runter ist. Dann kann er ja mal eine Woche hier einziehen und mit mir Fernsehen gucken. Nein, wir rufen so sowas natürlich außer überhaupt nicht auf. Gut, also neue Armstrong-Doku war unser Tagesordnungspunkt 2. Und dann spreche ich mal hier über den nächsten Tagesordnungspunkt. Und das wäre auch ein filmisches Werk sozusagen. Und zwar spielt Armstrong auch zumindest eine kleine Rolle. Das ist der, wie ich finde, oder die, wie ich sehr finde, gut gelungene Dokumentation Chasing Legends. Ich habe mal an anderer Stelle, ich weiß noch nicht mehr, wo es war, gesagt, dass Chasing Legends so ein bisschen ist wie Höllentour auf Speed. Oder Höllentour mit den filmischen Mitteln, die Zeit dann später erlaubt hat. Worum geht es? Es geht im Prinzip auch wieder, wir hatten es schon, um ein Radsportteam. Und zwar das Team, verspreche mich da sehr gerne, HTC Columbia. Nicht THC Columbia, HTC Columbia. Im Jahre 2009, welches dort begleitet wurde. Von dem Regisseur, ich hatte Jason Barry, der das alles, soweit ich das in Erinnerung habe und recherchiert haben konnte, auch relativ, ja, also es ruhte sehr viel Verantwortung auf seinen Schultern, muss man sozusagen. Er hatte die Erfahrung davor schon mal mit einem Mountainbike-Film, wo er auch eine Dokumentation, also ist ein Dokumentarfilmer, wo sich alles drehte um einen Mountainbike-Racer, der seinen Weltmeistertitel, glaube ich, verteidigen wollte. Die habe ich nicht gesehen, die ist ein paar Jahre älter, zwei, drei Jahre älter. Nach Chasing Legends hat er nichts mehr gemacht. Ich weiß nicht, aber was danach mit ihm passiert ist, aber es ist sein letzter Film. Ich hoffe, es geht ihm gut. Und wir begleiten das Team HTC Columbia bei der Tour 2009. Und also, es sind halt die Personen mit dabei, die man da erwartet. Natürlich in erster Linie Mark Renshaw und komme ich nicht auf den Namen. Sag's nicht. Mark Cavendish. Ne? Mark Cavendish, 6 Etappen damals gewonnen bei der 2009er Tour. Es sind dann aber auch Leute dabei wie Tony Martin, Bernhard Eisel, der sehr schön Englisch spricht in der Dokumentation. Rolf Aldag taucht auf. Jens Vogt, der in dem Jahr, ich kann mich komischerweise noch an die aktuelle Sportstudio-Sendung erinnern, wo er da aus dem Krankenhaus, glaube ich, gefilmt wurde, oder wo ich habe ihn jedenfalls so im Krankenbett vor Augen, wo er da mächtig...
Wo er diesen Sturz im Abfahrt vom kleinen St. Bernhard hatte.
Genau. Ne, also Jens Vogt ist mit dabei. Aldag, habe ich Aldag schon erwähnt? Aldag, der im Teamwagen natürlich von HTC mitfährt. Also eine ganz illustre Truppe und ich bleibe dabei, die Beschreibung Höllentour auf Speed ist so ein bisschen das, was es am besten beschreibt, denn die filmischen Mittel sind ganz andere. Es wird mit, wie heißt das hier so, wie heißt, sag mal, Flugdrohne, es sieht manchmal aus, als wenn Drohnen da schon eingesetzt worden wären, glaube ich nicht, dass das zum damaligen Zeitpunkt so war, vielleicht schon, keine Ahnung, Interviewsequenzen zwischendurch und im Prinzip wird dieses Team genauso bei der Tour begleitet, wie es damals da beim Team Telekom war, 2003 bei Höllentour, nur man vielleicht, also ich glaube, er hat einiges daraus gelernt, ne? Hat sich Höllentour auch wahrscheinlich mehr als einmal angeguckt und es ist alles insgesamt ein bisschen näher dran, muss ich sagen. Ne? An den Fahrern, die Interviewsequenzen sind andere und ja, rundum gelungener Film, wie ich finde. Wurde damals, das fand ich ganz lustig, als ich das jetzt, ich habe den Film zwei oder dreimal gesehen und habe jetzt mir noch mal ein paar Sachen angeguckt dazu. Er ist damals auch aufgeführt worden, uraufgeführt bei der Tour, Emgen-Tour, hieß sie früher dann noch, ne? Und da ist er quasi im, ich will nicht sagen Vorprogramm, aber ne, am Vorabend aufgeführt worden und da große Begeisterung sozusagen hervorgerufen. Kleine Randaspekte der ganzen Geschichte, du hast es eben schon mal erwähnt, da musste ich schon innerlich hier so ein bisschen schmunzeln, weil ich wusste ja, ne, das kommt dann später noch, Lance Armstrong mit seinem Comeback. Damals 2009 spielt eine kleine Rolle und es geht vor allen Dingen auch und ich weiß, dass ich mit meiner Sympathie für Cavendish hier nicht oft auf ich bin auf taube Ohren und geschlossene Arme gestoßen. Aber ich muss sagen, ich glaube, seit Chasing Legends ist so ein bisschen meine Sympathie für ihn deutlich gestiegen, weil er beschreibt an einer Stelle, wie sie, das war damals, wenn ich das richtig erinnere, ging diese Tour relativ im Norden von
Frankreich. Es ging in Monaco los.
In Monaco?
Hm.
Täuscht mich da.
2009 war der Start in Monaco.
Hm.
Und dann waren sie ja unten an der Mittelmeerküste, wo es dann auch diese Windkante gab.
Dann war das, ich hatte das immer, also mit dieser Windkante, da ging es halt darum, dass sie relativ am Anfang der ganzen Geschichte die Chance gesehen haben, George Hinkepie ins gelbe Trikot zu fahren, der damals auch
noch. Genau, das war, glaube ich, sogar auf der Etappe.
Genau, das war die Windkante. Und irgendwie hat das, warum auch immer, nicht geklappt. Also das, irgendwas ist da schiefgelaufen und ich fand es wirklich, 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 ich möchte jetzt nicht zu pathetisch wirken, ne? Vor allen Dingen, wenn es um Mark Cavendish geht, der ja auch schon so manchen, so manches Ding sich geleistet hat, wo er nicht nur Sympathien für bekommen hat. Aber er erzählt darüber, wie wirklich für diesen Tag mit der Windkante, dass der Plan so aussah, dass man Hinkepie ins gelbe Trikot fahren wollte. Einfach aufgrund seiner, ja, seines Alters, seiner Leistung, was er dem Radsport alles gegeben hat, ne? Auch er war wahrscheinlich in gewissen Zeiten kein Kind von Traurigkeit. Das brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber irgendwie hatte man sich das vorgenommen, Big George an dem Tag ins gelbe Trikot zu fahren. Ne? Er ist 93 angefangen. Ne? Er war 16 Jahre im Peloton und hatte da auch seinen Namen. Und das hat irgendwie nicht geklappt. Ne? Aufgrund der Windkantensituation irgendwo ist er abgeflogen. Ich glaube, war das nicht nur die Geschichte, wo Armstrong vorne war und Contador hinten oder so etwas?
Genau, wo der dann noch das eigene Team gegen ihn eingespannt hat.
Ja, genau, genau. Ne, und da ist dann Hinkepie auch irgendwie mit hinten runtergefallen. Und wie gesagt, es klingt jetzt pathetisch, aber wie Cavendish darüber spricht und wie es ihm nahe geht und wie man hat wirklich das Gefühl, dass es ihm wirklich verflucht leid tut und dass der vielleicht sogar den einen oder anderen Sieg bei Etappensieg an dem bei der Tour dafür hergegeben hätte, um dort ihn ins gelbe Trikot zu fahren, Big George. Das hat mich echt berührt. Also das fand ich wirklich, wirklich, wirklich so neben, da dachte ich, für den ist Siegen auch nicht alles. Ne? Also das ist, was den Radsport auch so ein bisschen ausmacht für mich und solche ja, Ziele oder Dinge neben dem eigentlichen nur Gewinnen auch zu haben, das fand ich sehr, 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 sehr schön, sehr, sehr toll. Hat mich wirklich, wirklich mitgenommen klingt jetzt auch zu viel, aber ne, hat mich, ich glaube, jeder weiß so ein bisschen, was ich meine. Also, dass das so bedeutet hat. Ja, und ab diesem Zeitpunkt hatte diese Geschichte, diese Dokumentation mich sowieso dann gewonnen.
Gut auch in dem Film, wie ich finde, dass da diese beiden Reporterlegenden, Phil Lidgett und Paul Sherwin, so ein bisschen durchführen und auch so ein bisschen für den Außenstehenden erklären, ja, was überhaupt zum Beispiel einen Sprinter ausmacht und was einen Bergfahrer ausmacht, wo die Herausforderungen bei der Tour de France liegen.
Ja.
Ich glaube, Paul Sherwin ist ja, glaube ich, leider im letzten Jahr schon verstorben.
Ja, ja, ja. Ja, oder auch das, ich kann mir den Namen nicht merken, Phil, wie heißt der, Phil Legend?
Legit.
Ne, beschreibt hier die eine Stelle, wo er sagt, ne, hier so ein Sprinter ist wie ein Boxer. Ja, da geht es darum, sich durchzusetzen, den anderen niederzumachen. Das habe ich eben auch gerade nochmal im Trailer gesehen. Ne? Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Film, wenn man mal mit einem Kumpel, mit einem Freund oder so irgendwie, der nichts mit dem Radsport zu tun hat, aber sich auch gerne mal so eine Doku anguckt, wo man vielleicht mindestens genauso gut, wenn nicht sogar, ich glaube, der Film ist einfach von den filmischen Mitteln her noch ein bisschen besser gealtert als Höllentour. Ich glaube, die paar Jahre dazwischen haben in der Filmtechnik unfassbar viel gemacht. Den kann man sich wirklich mit jemandem angucken, der zumindest Sport interessiert, das aber vielleicht nicht Radsport interessiert. Und ich glaube, derjenige hat danach ein Verständnis dafür, warum wir hier so bekloppt sind.
Also muss natürlich auch dementsprechend gut Englisch verstehen.
Ja, wobei ich finde, das ist eigentlich ein relativ, also dadurch, dass sehr viele Nicht-Amerikaner, Nicht-Engländer auch Englisch sprechen in dem Film, jetzt wird es einem manchmal sehr leicht gemacht. Also Bernd Eisel und Jens Vogt kann man wirklich sehr, sehr gut verstehen.
Ja, das ist
klar. Also und damals war Jens Vogts Englisch noch schlechter, also was heißt noch schlechter, ne? Er spricht ja jetzt gutes Englisch, ne? Aber das war noch er hat sich noch ein bisschen mehr einfügen müssen da. Aber ich auch, also jetzt, ne, ein Renshaw und ein Cavendish, die auch durchaus ich will nicht sagen, nicht akzentfrei sprechen, finde ich, kann man immer noch ganz gut verstehen. Also das geht schon. Ich habe jetzt nicht mehr geguckt, wo es den noch gibt. Also ich habe den, ich habe den sogar damals mal bei YouTube gesehen. Ich gucke gerade mal beim Anbieter meiner Wahl. wo man den irgendwo schauen kann. Ansonsten, ne, die DVD gibt es immer bei Amazon, immer mal wieder. Chasing Legends gibt es auch nicht. Diese Seite, wer streamt es, die machen es mir auch immer schwieriger, sie zu mögen. Maverick, lebe deinen Traum. Ja, von wegen. Maverick am Arsch. Ja, gibt's nicht bei wer streamt es, aber ich, wie gesagt, bei Amazon kann man auf jeden Fall die DVD kaufen, das ist kein Problem. Ich werde den, wie ich finde, einen Trailer, der sehr, sehr viel, ich glaube, wer den Trailer mag, der ist bei dem Film gut aufgehoben. Den werde ich natürlich an dieser Stelle auch verlinken. Und ja,
der und ein oder andere. Den Film hat man auch so ein bisschen gesehen. Also für mich war das vergleichbar, das Team HTC Columbia mit dem Wolfpack, mit dem Quickstep, der König Quickstep Team, die ungefähr so den gleichen Teamgeist haben. Also da gibt es so eine, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, so eine Teamsitzung, wo halt der Brian Holm, der sportliche Leiter, die so richtig heiß auf die Etappe macht und dann sagt so, ja, hier Toni Wagen, Martin Panzerwagen fährt dann da und da von vorne und dann kommt Cavendish irgendwann auch zum Sprint.
Ja, ja, also das, ich habe mich nur an eine, ich kann mich erinnern, dass einmal irgendeiner der Fahrer da mit Kopfhörer bei dieser Ding saß und da habe ich mich immer gefragt, ob der eine Übersetzung da gerade bekommt. Was Holm ihm da sagt,
das auch nicht hören.
Ja, vielleicht fünf, genau, boah, lass mich in Ruhe mit dem Quatsch. Ja. Aber der saß eigentlich so direkt links vor ihm. Also eigentlich kann Brian Holm das, musste das gesehen haben. Ich hoffe, es war ein Übersetzer, weil sonst würde ich als Leiter auf jeden Fall ausrasten. Ja, guck mal, ob ihr es irgendwo bekommt. Wer es noch nicht gesehen hat, definitiv eine dicke, fette Empfehlung. Chasing Legends. Trailer ist verlinkt, IMDb habe ich, oder könnt ihr unter der Folge sehen, IMDb habe ich jetzt auch noch verlinkt und da werdet ihr bestimmt irgendwo, finde ich, wenn ihr es suchen möchtet. Nächste Woche, das ist der Grund, warum ich jetzt noch auf so einen älteren Film zurückgreifen muss, weil ich bin mit dem Buch, was ich jetzt eigentlich für heute versucht hatte, fertig zu werden, nicht fertig geworden. Aber ich kann schon versprechen, es ist ein relativ neues Buch. Es ist ein neues Buch, eine Radsportler-Biografie und die mir sehr viel Freude macht. Insofern freue ich mich jetzt dann auch schon auf die nächste Sendung. Ich habe schon, ich lese ja jetzt erinnerst du dich noch an das Drama beim letzten Buch, als ich die Stellen nicht wiedergefunden habe, die ich zitieren wollte? Mhm. Ich habe jetzt eine andere App, jetzt habe ich mir so ein Lesezeichen gemacht. Das hat jetzt aber zur Folge, dass ich schon 5 Lesezeichen oder so, glaube ich, drin habe. Viel zu viele. Aber naja, irgendwie werde ich das auch schon. Das muss ich halt viel mehr vorlesen. Vielleicht könnt ihr bis zur nächsten Mal ein kurzes Feedback geben. Lieber mehr lesen oder lieber weniger lesen. Vielleicht vielleicht auch nur lesen. Aber ich glaube, das fällt da nicht mehr unter das Zitatrecht. Apropos lesen, du hast gelesen.
Ja, ein Buch, das ich schon länger fertig gelesen habe und auch schon mehrmals nochmal angelesen habe, was ich vorstellen möchte, dass du mir schmackhaft gemacht hast, ist das Buch Pellegrina, La Pellegrina auf Deutsch. Die Pilgerin, eine italienische Radsportwallfahrt von Ledway van Noort und Robert Jan van Noort. Ja, worum geht's? Das ist im Prinzip so ein Sammelsurium von Reisekurzgeschichten einer Dame, die mit ihrem Fahrrad Italien bereist hat und nicht irgendwie durch Italien gereist ist, sondern dabei viele verschiedene historische Stätten besucht hat, wo bekannte Fahrergrößen gelebt haben oder auch ihr Wesen einfach getrieben haben, die mit denen verwurzelt sind. Und diese Geschichten werden da nacheinander so abgehandelt und sehr, sehr stilvoll erzählt, muss man sagen. Und ja, es bringt richtig schön so das Flair des italienischen Radsports, was das für diese Nation ausmacht und was auch den italienischen Radsport an sich so besonders macht, bringt es sehr schön auf den Punkt. Es gibt beispielsweise Geschichten zu dem Ort Palù di Giovo, wo verschiedene Radsportgrößen wie Francesco Moser oder Gilberto Simoni auch herkommen. Den hat sie bereist unter anderem. Oder ich denke da an die Geschichte von dem Herrn Pinarello, in dem kleinen Örtchen, wo sie da dieses Café besucht hat. Oder auch, gibt es beispielsweise die Geschichte von dem Herrn Brusegin, der vielen vielleicht noch als Eselszüchter besser bekannt ist als Radrennfahrer, der jetzt tatsächlich nach seinem Karriereende hoch oben in Venetien seine persönliche, jetzt sage ich mal, würde man auf Neudeutsch sagen, Ranch hat, wo er halt da seine, glaube Wein anbaut und Esel züchtet. Auch eine sehr charmante Geschichte. Oder Eddie Mazzolini, der, der ein Restaurant führt. Also es sind ganz viele, ist ein Sammelsurium von vielen kleinen Geschichten, die auf einer Reise durch Italien ja, erfahren wurden und auch sehr originell, authentisch erzählt werden.
Ich habe es ja auch, ich habe das Buch gelesen, und als ich es gelesen habe, war mir schon klar, dass ich dir das irgendwie schenken muss, weil ich wusste, also ich war mir noch nie, ich war mir, glaube ich, bei meinem Leben bei sehr wenig Geschenken so sicher, dass ich damit den Geschmack des Gegenüber sehr gut treffen werde, ohne mich selber loben zu wollen. Im Gegenteil, also das Gegenteil ist der Fall, aber da war ich mir sehr sicher. Ich habe hier eine Pressestimme gefunden zu dem Buch und das finde ich, beschreibt es sehr, sehr gut. Hin und wieder erscheint ein Buch, das sich jeder Kategorisierung entzieht. Pellegrina, der Einstieg von Erstling von Linde Wey van Noort ist so ein Buch. Die brillante Geschichtensammlung liest sich wie ein langes Märchen. Und das mit dem langen Märchen, finde ich, trifft es echt gut. Weil sie beschreibt ja nicht nur, also ich erinnere mich auch an die Geschichte, bei mir ist es jetzt bestimmt schon 2 Jahre her oder so, als ich es gelesen habe. Insofern müsste man es mir nachsehen, wenn ich alles nicht richtig korrekt nochmal zusammenkriege. Die Geschichte im Dorf, wo sie von Marco Pantani war. Es gibt relativ, man muss das vielleicht so sagen, das Buch ist ja auch so aufgebaut, wenn ich das, zumindest habe ich so verstanden, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, dass sie auch in der Historie, also dass sie sozusagen von den älteren Geschichten zu den neueren Geschichten, glaube ich, geht.
Ne, von den Wurzeln zur Gegenwart, ja.
Genau, von den Wurzeln zur Gegenwart. Viel schöner ausgedrückt, danke. Und es gibt ja auch so Stellen, wo sie relativ nach einem Drittel des Buches, glaube ich, einen Anstieg beschreibt. Ja, also sie besucht nicht nur Menschen, sondern auch Gegenden, Landschaften. Es gibt eine Geschichte, wo sie dieses Dorf beschreibt, was sich, was an der Grenze, glaube ich, zwischen Italien und der Schweiz oder Italien und Jugoslawien liegt, was immer mal wieder dort und dort verortet wurde, ne? Also jetzt geografisch auch jetzt
zwischen. Es gibt diese wunderschöne Geschichte zu einem Dorf, das ich auch selbst mal bereist habe, nämlich 2011. Das Dorf Tualis,
ja,
wo eigentlich der Giro d'Italia.
Das meine ich, die Geschichte, ja.
Langführen sollen. Aber aufgrund eines Protestes der Fahrer, den die Dorfbewohner Alberto Contador in die Schuhe schieben, sage ich jetzt mal so ein bisschen, wurden sie um ihren Ruhm gebracht. Denn dieses Dorf hätte berühmt werden sollen, aber seither fristet es immer noch seinen Schatten da.
Also ich möchte das jetzt mal ein bisschen zuspitzen, ja. Also die Geschichte ist in meiner Erinnerung, die jetzt vielleicht etwas älter ist, dass dieses wirklich Nest im Nirgendwo sich jeder einzelne Mensch in diesem Dorf den Arsch abfreut, dass der Giro da durchfährt. Die machen eine Statue, bauen die, glaube ich, noch auf. Die leben dafür, seit sie wissen, dass dieser Giro da durchfährt, ja. Für die ist das alles. Die würden ihre Schwiegermütter verschenken dafür, dass der Giro da durchfährt. Und dann ist an dem Tag ein kleiner Pisselsregen und deswegen will Alberto Contador nicht durchfahren, weil es huhuhu zu gefährlich ist und deswegen fahren die nicht durch und das ganze Dorf steht da im wahrsten und übertragenen Sinne des Wortes wie begossene Pudel und denken sich, what?
What? Dafür mussten sie an dem Tag mit mir vorlieb nehmen. Ich bin nämlich früh morgens da durchgefahren.
An dem Tag?
Yep. Und bin den Monte Crostis hochgefahren. Also ja, kann ich jedem empfehlen, wer da mal in der Gegend ist, in der Nähe von Udine Ovaro, der muss mal diesen Berg befahren, weil das ist ein wunderschöner Berg, wenn auch sehr schwer.
Also wenn ich da gestanden hätte, ja, hätte ich mich definitiv über deinen Besuch mehr gefreut als über den von Contador. Und ich hätte dich mehr gefeiert, als ich den Alberto, den Schnitzelesser aus Spanien gefeiert hätte. Ja, solche Geschichten, ne? Du hast schon erwähnt, die Geschichten dann aus mit Prosegin habe ich auch noch so sehr, sehr präsent. Ja, also wirklich.
Es gibt auch noch eine schöne Stelle, die ich gerne vorlesen möchte. Ja. Und zwar, es sieht zwar schon relativ weit vorne in der Einleitung, aber es beschreibt so schön das italienische Radsportgefühl, was der italienische Schriftsteller Dino Buzzati, der Schriftsteller und Reporter für den Corriere della Sera war, 1949 mal so zusammengefasst hat, mit einem Zitat, was sie da hervorholt: Schaut sie euch an, wie sie strampeln und strampeln zwischen Feldern, Hügeln und Wäldern. Sie sind Pilger auf dem Weg in eine weit entfernte Stadt, die sie nie erreichen werden. Sie verkörpern in Fleisch und Blut, wie im Bild eines antiken Malers, das unverständliche Abenteuer des Lebens. Das ist reine Romantik. Und dann nimmt sie Bezug auf dieses Zitat von Busati. Poetische Worte von unzähligen Radsportromantikern zitiert, obwohl Buzzatis Vergleich doch eigentlich verunglückt ist. Ein Pilger auf dem Weg in eine Stadt, die er nicht erreichen wird, ist kein Pilger, sondern ein rastloser Landstreicher. Denn wenn die Stadt unerreichbar ist, wozu macht man sich dann auf den Weg? Welche Geschichte soll dann noch geschrieben? Welche Ehre noch erlangt werden? Aber eigentlich geht es um den zweiten Teil von Buzzatis Zitat, denn darin liegt die wahre Romantik. Radrennfahrer als die fleischgewordenen Symbole des unverständlichen Abenteuers des Lebens. Ihr Ehrgeiz, ihre Leiden, ihre Opferbereitschaft, ihre Hingabe und das alles nur, um in der nächsten Stadt anzukommen. Nicht die Radprofis sind die Pilger, sondern die Fans, die ihren Idolen treu ergeben folgen, die dort hingehen, wo auch die Fahrer selbst hingegangen sind, die das berühren, was sie berührt haben, die Leiden nachempfinden, die die Fahrer selbst gelitten haben. Denn nichts ersehnt der Pilger so sehr, wie selbst ein Teil dieses unverständlichen Abenteuers zu werden, vom Heldentum zu kosten, aus demselben Bidon zu trinken wie die Helden und sei es auch nur ein kleiner Schluck.
Und da zitiere ich wiederum aus dem Radblog von Martin Granadia. Jeder Satz ein kleines Kunstwerk und so geeignet, den Radsport noch mehr zu lieben und sofort nach Italien fahren zu wollen. Oder? Also es ist wirklich, also ich...
Das bringt es also sehr, sehr schön auf den Punkt,
ja.
Dieses Flair.
Absolut. Also wirklich, und ich habe das Buch verliehen und wenn derjenige, dem ich es geliehen habe, das jetzt hört, ich brauche das zurück. Ohne den ist mein Bücherregal nicht komplett. Ich hoffe, du hörst es jetzt. Ich hoffe, ich weiß noch, wer es war. Ja, schön. Also mehr kann man dazu auch mehr. Also eigentlich müsste man das mit dem Zitat jetzt die Sendung sofort beenden. Weil schöner wird es nicht mehr. Seien wir mal ehrlich. Was Poetischeres kriegen wir A sowieso nicht hin und B will ich es auch gar nicht.
Nee, aber da muss man auch mal demjenigen, der es ins Deutsche gebracht hat, ein Riesenkompliment aussprechen, weil das so mit diesen Worten zu übersetzen, das ist, das kann wirklich nicht jeder.
Ja, das stimmt. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber das ist so. Vielleicht fragen wir mal an, also wir haben ja auch dieses Buch wurde uns nicht zur Verfügung gestellt, dieses Buch habe ich in einer Buchhandlung gekauft, damit ich es dir schenken kann zum Geburtstag, zum 30. Geburtstag, glaube ich, ne?
Mhm.
Ja, dieses Buch wurde uns nicht zur Verfügung gestellt, aber nichtsdestotrotz haben wir es sehr, sehr gerne vorgestellt. Vielleicht frage ich mal an, ob es da irgendwie mal eine Suche
gibt. Stammt ja auch aus dem Kovadonga Verlag.
Ja, genau. Da haben wir ja jetzt zumindest jemanden, eine Kontaktperson, mit dem man mal was nachfragen könnte, ob wer der Übersetzer davon ist. Also das, weil dem möchte man auch gerne huldigen. Vielleicht können wir das mal bei der nächsten Sendung nachreichen oder so etwas.
Ich habe es gefunden. Steht vorne drin im Klappentext. Ilja Braun.
Ilja Braun?
Übersetzung aus dem Niederländischen.
Dann muss ich mal gucken bei dem Decker-Buch, ob das auch der Übersetzer da war. Weil, klar, man kann jetzt natürlich aus dem Ackergaul kein Rennpferd machen, aber ich finde zumindest, dass das irgendwie so, also das trifft, okay, wir haben, vielleicht hatte das holländische Original noch besser gemacht, das kann ja auch sein. Aber
gibt ja schon mal, wenn man überlegt, bei manchen Radsportdokumentationen, da scheitert es schon bei der Übersetzung an Ausbrechversuch, nicht Ausreißversuch.
Ja, oder wie war das, die Strumpfhosen, die du bei dem Movistar
genau.
angeprangert hast, ja. Also an der Stelle dann ein ganz besonderes Lob an den Übersetzer des Pellegrina-Buchs und ja, einfach nur schön. Also, wenn ihr auch jemanden
mal. Es muss jemand sein, der den Radsport genauso im Herzen trägt wie wir.
Ja, genau. Und nicht nur aufgrund der Leistung, sondern, ne, also der sportlichen Leistung, sondern irgendwie auch das, alles, was damit verbunden ist. Also auch schöne Bilder und irgendeine Geschichte wollte ich mir noch. Hatte ich noch. Aber ist egal. Ich glaube, das Zitat ist so schön. Machen wir Schluss, hör mal auf. Wir bedanken uns bei euch Hörern. Spult nochmal zurück und vielleicht. Sollte man das einfach nochmal da hinten dran schneiden? Hört es euch nochmal an, das Zitat, es ist einfach wunderschön. Thomas, vielen herzlichen Dank.
Ja, ich danke.
Ne, wir haben das Programm fürs nächste Mal, haben wir ja fast schon. Bedanke mich bei euch Hörern für eure Unterstützung. Jetzt sowohl durch Kommentare, als auch immer mal wieder die Rückmeldung, dass euch dieses Kulturteil sehr gut gefällt. Wir werden das natürlich, wenn der normale Betrieb wieder losgeht, also wenn normal Rennen gefahren werden, ein bisschen reduzieren müssen. Aber ich glaube, ich spreche für uns beide, dass uns das durchaus auch Spaß macht, mal sowas immer mal einzufügen, einzustreuen. Und wenn es vielleicht nicht für eine ganze Folge so reicht, dann so wie jetzt oder dann vielleicht im Winter, dass man da vielleicht ein, zwei Folgen. Ich glaube, das macht uns beiden Spaß.
Definitiv. Hm? Definitiv.
Ja, dass man das vielleicht einfach ein bisschen ausbaut. Und ja, danke für eure Unterstützung via Patreon, via PayPal, via Überweisung, via der Bestellungen über Amazon auf der Seite. Das hilft uns, den Betrieb aufrechtzuerhalten, hilft uns jetzt hier mal wieder ein paar Auphonic-Stunden zu kaufen und all das, was dazugehört. Und tut uns einen Gefallen, bleibt in allererster Linie ihr und eure Familien gesund und hoffen wir, dass dann bald der ganze Spaß hier auch vorbei ist mit dem Dreck und wieder Rennen gefahren werden können und vor allen Dingen alle wieder ein normales Leben führen können und die Kinder in die Kita können und wir normal zur Arbeit und alles wieder schön ist. Besser als vorher. Tschüss.
Ciao.